So schön, dass du hier bist in dieser neuen Folge vom Podcast Anders Denken, Anders Fühlen. Mein Name ist Dr. Felicitas Saal, ich bin Ärztin und Anti-Stress-Coach für Medizinstudierende und in dieser Folge geht es um ein mega wichtiges und wertvolles Thema und zwar darum, wie du als Medizinstudentin oder Medizinstudent oder als Ärztin oder Arzt erfolgreich zum Doktortitel kommst. In dieser Folge habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt, und zwar Dr. Med. Desiree Schaumburg. Und Desiree gibt dir in dieser Folge super viele wertvolle Tipps, unter anderem dazu, was der beste Zeitpunkt ist, um mit der Promotion zu beginnen, welche Art von Doktorarbeit sich für dich eignet, was du tun kannst, wenn du Probleme mit deinem Betreuer oder deiner Betreuerin hast und vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören und ich würde sagen, los geht's. Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier mit im Podcast und zwar Dr. Med. Desiree Schaumburg. Und Desiree ist Ärztin, promovierte Ärztin und Promotionscoachin für Medizinerinnen und Mediziner. Und ja, ich freue mich mega, dass du heute hier bist im Interview. Vielleicht magst du dich selber einfach nochmal kurz vorstellen und uns mal verraten, wie kam das eigentlich dazu, dass du heute nicht nur Ärztin bist, sondern auch Promotionscoachings anbietest?
Ja, hallo, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf heute hier bei dir mit deinem spannenden Podcast. Ich finde es auch super cool, was du so machst und so. Also können wir später nochmal sprechen. Ja. Aber ja, ich stelle mich erstmal vor. Also genau, mein Name ist Desiree Schaumburg und ich bin mittlerweile im 5. Jahr zur Facharztausbildung Innere Medizin, hatte jetzt 2 Jahre Pause durch meine Schwangerschaft und bin eben seit 2020 auch Promotionscoach für medizinische Doktorarbeiten. Und wie es dazu kam, ja, also mein eigener Doktorarbeitsweg war sehr steinig und sehr lang und hat sehr, sehr viele Jahre gedauert, über 6 Jahre. Und ich hatte tatsächlich auch noch nicht meine Promotionsurkunde, als ich das Business gestartet habe. Sondern ich habe darauf noch gewartet. Es war Corona und alles war super kompliziert. Und ich sagte, es ist mir jetzt egal. Ich betreue schon seit 2 Jahren eigene Doktorandinnen. Ich lege jetzt trotzdem los, weil das System schon seit 2019 stand. Und das System habe ich eigentlich gegründet, weil ich gemerkt habe, dass nicht nur ich diesen steinigen Weg gehe, sondern eigentlich alle, die in der Wissenschaft neu einsteigen. Also jeder hat dieselben Probleme. Und als ich dann Betreuerin wurde an der Uni, ich habe an der Charité angefangen zu arbeiten, nachdem ich approbiert hatte, habe ich dann gemerkt, oh, jetzt musst du deinen Doktorandinnen das auch alles erklären, was du damals nicht wusstest. Ich bin damals sehr oft einfach ins Blaue hinein, ins offene Messer gerannt sozusagen. Und ich wollte meinen Doktorandinnen das so ein bisschen ersparen und habe deswegen immer sehr viel erklärt, mich sehr viel mit denen hingesetzt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das muss doch einfacher gehen. Ich bin so eine Prozessoptimiererin und habe dann gedacht, okay, wie kann ich denn diesen Prozess als Betreuerin optimieren? Und bin dann dazu gekommen, dass ich dachte, ich kann doch jetzt einfach mal so einen Universalkurs aufnehmen. Und die ursprüngliche Idee war, das Ganze für meine Doktorandinnen zu machen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum nicht eigentlich kommerzialisieren und dir halt auch ein Nebengewerbe aufbauen? Ja, natürlich. Also da ist auch einfach ein unternehmerischer Gedanke hinter gewesen, aber ich fand halt einfach, das gehört auch in diese Welt, in diese Doktorandenwelt. Das war so mein Ding und dann habe ich diesen Kurs aufgenommen. 2019 habe ich damit angefangen, 20 ging es dann an den Start und mittlerweile sind wir ja mit dem Online-Kurs, was ja so das Herzstück des ganzen Systems bei mir ist, sind wir ja schon in der zweiten Runde, in der zweiten Auflage mit viel mehr Gadgets und Live-Coachings und so weiter. Aber so ist das eigentlich entstanden, wegen meiner eigenen Doktoranden. Genau.
Cool, ja. Und das, was du beschreibst oder wie du sagst, ich kenne das auch von mir selber oder auch von ganz vielen Kommilitoninnen, Kommilitonen, dass es ganz vielen so geht, ne, mit der Doktorarbeit, dass man an vielen Stellen überhaupt nicht weiß, wie gehe ich da jetzt ran, wie gehe ich damit um, wie komme ich jetzt voran. Und genau, deshalb schön, dass du heute hier bist, dass ich dich heute ein bisschen löchern kann, genau, damit es den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern dann leichter fällt hoffentlich. Genau, und vielleicht fangen wir mal so am Beginn an, ja, wenn man sich entschieden hat, okay, ich möchte gerne Doktorarbeit machen, was würdest du sagen, ist optimalerweise ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen?
Optimalerweise würde ich die ersten paar Semester hinter mich gebracht haben im Studium, um einfach erstmal in die Medizin ein bisschen einzusteigen. Es gibt ja jetzt mittlerweile viele neue Studiengänge, die schon sehr früh klinisch arbeiten auch, sodass man auch so einen Einblick in die Klinik hatte. Ansonsten würde ich tatsächlich warten, bis ich in den klinischen Semestern bin, aber dann auch nicht zu lange. Also optimalerweise so ab dem sechsten Semester, wenn man jetzt alle Semester zusammenzählt, also von 1 bis 12. Und da würde ich so ab dem, spätestens ab dem sechsten Semester eigentlich beginnen und man könnte ab dem fünften schon mal Ausschau halten, also dass man im sechsten wirklich starten kann. Und bei mir war das nämlich so, ich habe im fünften Semester angefangen mit so einer Hausarbeit und wollte das dann weiterführen und dieser Optimismus ist am Ende darin geendet, dass ich heute dieses Projekt selber betreue, weil ich es gar nicht fertig bekommen habe und wir jetzt heute publizieren in der jetzigen Zeit. Also diese Daten, also es ist Wahnsinn, wie lange das jetzt gedauert hat. Deswegen muss man sich da frühzeitig Gedanken machen, auch wie ist der weitere Lebensplan, ne?
Ja.
Genau.
Also sehr guter Punkt, ja, finde ich auch dann möglichst früh anzufangen, weil oft wird es ja dann
Ja.
nicht besser, ne, wenn man mal fertig ist mit dem
Nee,
Studium.
nee, nee, nee. Es wird alles nur schlimmer und anstrengender, definitiv.
Ja,
Wenn
ja.
Kinder noch ins Spiel kommen, umso mehr.
Ja. Okay. Dann ne, so zu Beginn der Doktorarbeit ist es ja auch erstmal wichtig, sich klar zu werden, okay, was für eine Art Doktorarbeit will ich ja machen? Gibt es ja so drei grob verschiedene Herangehensweisen, oder wenn ich das richtig verstanden habe? Magst du da mal beschreiben, was für Arten von Doktorarbeit gibt es und welche Art würdest du wem empfehlen?
Genau, das ist eigentlich eine gute Frage, weil genau damit würde ich auch anfangen. Ihr müsst euch, also man muss sich erstmal darüber klar werden, was möchte ich in meinem Leben? Bin ich im fünften Semester schon auf dem Pfad des Forschertums? Also habe ich schon Lust, auch später was für die Forschung wirklich zu leisten? Dann ist der Weg natürlich ein ganz anderer als der, wenn ich sage, ich bin jetzt 32, bin jetzt im fünften Semester, möchte unbedingt Kinder, bin auch noch weiblich und möchte in die eigene Praxis. Ja, das sind Grundvoraussetzungen dafür, welche Themen überhaupt in Frage kommen, muss man ganz klar sagen, auch wenn man noch im Studium ist. Natürlich eignet es sich, dass je früher man anfängt, desto mehr Zeit hat man während des Studiums auch experimentelle Doktorarbeiten zu machen. Also es gibt die drei großen Typen, so ein bisschen salopp gesagt, experimentell, klinische Studien, also nicht im Sinne von Medikamentenstudien, aber eben Patientenbefragungen und so weiter. Und eben die retrospektiven oder wie viele es auch gerne nennen, statistischen Arbeiten. Dann gibt es noch die Sonderform der Literaturrecherche, also Literaturarbeit. Ehrlich gesagt, das ist so, das wird auch nicht mehr so gerne gesehen. Also maximal so in der Historik, also mit Medizinhistorik, aber ansonsten wird es auch kaum mehr vergeben, dieses Thema. Weil dafür muss man dann schon eine Meta-Analyse machen und das ist dann schon auch wieder recht aufwendig, auch mit Statistik verbunden. Aber eine Meta-Analyse zum Beispiel wäre auch etwas, woran man sich beteiligen könnte und die dann schreiben. Ne? Also diese Möglichkeiten gibt es. Und je experimenteller, sagen wir mal, oder je interventioneller, desto aufwendiger. Das ist sicherlich proportional zueinander und da muss man sich eben darüber bewusst sein. Es ist natürlich so, dass auch die Benotung steigt, je interventioneller das Ganze ist, aber die Note hängt nicht nur davon ab. Also ich habe tatsächlich am Ende eine retrospektive Arbeit gemacht und habe dafür eine Magna Cum Laude bekommen, weil ich das Ganze sehr gut aufbereitet habe, die Statistik dahinter gut war und weil ich ganz klar auch offengelegt habe und diskutiert habe, warum jetzt was wie ist. Also so retrospektive Arbeiten jetzt einfach zu beschönigen und zu sagen, wir haben ja den bahnbrechenden Ergebnis, das ist halt nicht so gut. Aber an sich kann man auch für eine gut aufbereitete statistische Analyse eine gute Note bekommen. Und die Note spielt ja am Ende sowieso keine Rolle, nur die Zeit ist für viele halt ein großer Aspekt, ne?
Ja.
Also du hast ja selber einen Doktortitel, du weißt, wie es läuft oder laufen kann. Und da muss man sich halt überlegen, dass das Schlimmste, in Anführungsstrichen Schlimmste, weil natürlich für mich war es das Beste, was mir passieren konnte, ist, wenn noch gar nichts steht. Also wenn jemand sagt, ich habe Lust auf eine Doktorarbeit und der Chef, keine Ahnung, man ist schon im dritten Assistenzarztjahr und der Chef sagt, ja, wir können hier was machen, aber du musst jetzt erstmal vorbereiten. Und dann geht's los mit Ethik, mit Datenschutz, mit Patienteninfo ausfüllen, mit Projektplan erstellen und so weiter. Das Ganze, dafür kann man schon fast ein Jahr rechnen, bis das alles steht. Dann muss es von der Ethik genehmigt werden, vom Datenschutz genehmigt werden, dafür gehen auch nochmal Monate. Und dann kann man möglicherweise anfangen mit der Patientenbefragung oder mit den Experimenten. Im Zweifel, ne? Also da muss man sich ganz doll im Klaren darüber sein, was man möchte in seinem Leben. Aber wenn man forschen will, so wie ich es dann auch die ersten 3 Jahre meiner Karriere gemacht habe, ist das keine verlorene Zeit, sondern sehr wertvolle Zeit, wenn man das mit der Doktorarbeit eben das erste Mal alles macht.
Ja,
Ja? Und deswegen sage ich, Lebensplan ist das A und O und dann. Genau, aber das ist auch was zum Beispiel, das ganze Modul 1 meines Online-Kurses dreht sich eben darum, ne? Was willst du? Was erwartest du von der Betreuung? Welche Fragen solltest du stellen? Weil genau das ist ja, du stellst mir ja genau die Frage, die mir alle stellen. Ne? Genau.
Ja, also mega wichtig, ne, sich da
Ja.
bewusst zu werden. Weil ich habe so den, manchmal so den Eindruck, dass viele vielleicht auch irgendein Thema nehmen, dann was
Ja.
Klinisches oder Experimentelles, die aber vielleicht gar nicht so die Ambitionen haben in der Forschung. Genau, wo ich mir dann
Ja.
auch da gedacht habe, okay, vielleicht könnte man auch sich ein Thema suchen, was nicht so viel Aufwand ist, wenn man jetzt nur sozusagen möglichst schnell den Doktortitel irgendwie haben möchte.
Ja, und da ist das Problem, dass vielen die Erfahrung und der Weitblick fehlt, wie aufwendig solch ein Thema eigentlich ist. Ich habe ganz oft Erstgespräche, bei denen mir Leute ihre Themen vorschlagen, oder vorstellen und dann sage ich immer, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, woher kriegst du deine Daten? Wie kommen die Patienten? Bla bla bla. Das haben die Leute noch gar nicht bedacht. Und den Doktorvätern oder Müttern ist es eigentlich herzlich egal, wie lange die Doktoranden brauchen. Hauptsache, die Daten werden generiert. Und es wird gerne auch mal beschönigt. So, ja, ist, brauchst nur ein Freisemester und dann machst du hier mal schnell und so. Aber schnell und so, das hängt halt von so vielen Faktoren ab. Das heißt, wie du richtig sagst, wenn jemand nicht ambitioniert ist, in die Forschung zu gehen, gerade dann sollte man sich das Thema dreimal wirklich durchdenken und auch durchplanen und auch praktisch versuchen, mal selber probeweise durchzuspielen. Also ich hatte ganz viele Fragebögen, ich habe die erstmal selber einmal ausgefüllt, um auch zu gucken, können die Patienten das überhaupt? Ja, damit fängt es ja oft schon an. Dann hat man ganz viele tolle Fragebögen. Und am Ende hat man gesammelt und merkt, die Hälfte der Fragebögen ist leer, weil die das gar nicht verstehen. Oder weil es zu lange gedauert hat. Oder was auch immer. Das sind alles so Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, ne?
Und jetzt nochmal so zusammengefasst, würdest du dann sagen, wenn man jetzt sagt, boah, ich will einfach irgendwie den Doktortitel nur in Anführungsstrichen, habe jetzt keine Ambitionen, dann in die Forschung zu gehen, dass dann die statistische Doktorarbeit so das die Arbeit der Wahl wäre sozusagen, würdest du das so sagen, oder kann man das gar nicht so pauschal unbedingt sagen?
Doch, also ich
Super.
denke, pauschal, wenn wir es wirklich pauschal formulieren wollen, ja. Aber auch da gibt es manchmal Bedarf, da auch nochmal nachzugucken und zu schauen, sind es überhaupt alle Daten? Muss ich plötzlich doch nochmal in jede Akte reingucken in der letzten 20 Jahre? Dann kann das Ding nämlich mal ganz schnell, ganz lange dauern. Und dazu kommt immer, was ich sehr gerne dazu sage, niemand macht eine Doktorarbeit nur des Titels wegen, sondern er macht die zumindest dann dafür, dass er seine Patientinnen und Patienten evidenzbasiert behandeln kann, weil er einfach weiß, worauf es kommt an, wenn ich Literatur sichte, worauf kommt es an, wenn ich eine Studie lese und wenn der Patient dann ankommt und sagt, guck mal hier, das und das neue Nahrungsergänzungsmittel soll super sein und dann guckst du und denkst dir so, naja, was gibt dazu überhaupt keine Daten und wir gucken jetzt mal nach und vielleicht gibt es ja doch was. Wenn man das einmal gemacht hat, hat man da viel besseren Weitblick für seine Patienten. Das ist eigentlich für jeden, aber für solche Menschen dann doch eher, da reicht es auch, Daten auszuwerten, die schon da sind, ja, genau.
Stimmt, aber auch gut, dass du das nochmal erwähnst, dass man so und so was davon, also jetzt nicht nur den Titel davon
Man
hat,
hat
sondern
was davon,
dass man
genau.
so auch ganz viel draus lernt. Voll
Ja.
gut, genau. Dann nochmal, eine Followerin hatte die Frage gestellt in der Instagram-Story, ob man eine Studie machen muss. Das wäre ja damit auch die Antwort dann nein, ne? Wenn man jetzt eine statistische macht, dann.
Eine klinische Studie, ja. Eine klinische Studie muss man nicht machen, aber am Ende ist es ja trotzdem eine Studie. Ja? Also das wäre dann eine retrospektive Querschnittstudie zum Beispiel. Und das ist also auch eine Studie, wenn wir jetzt mal auf den Definitionen rumreiten möchten. Am Ende musst du eine Studie machen, aber sie darf auch retrospektiv querschnittsmäßig sein.
Alles klar. Gut, da haben wir
Genau.
das auch nochmal korrekt beantwortet, ja.
Genau.
Was würdest du jetzt so sagen aus deiner Erfahrung bei diesen einzelnen Herangehensweisen? Was ist realistisch? Wie lange braucht man jetzt wirklich? Also von Beginn, bis man dann wirklich den Doktortitel hat.
Sag mal so, je mehr Ahnung man davon hat, was man da eigentlich tun möchte, desto weniger Zeit wird man verbrauchen. Aber ich würde sagen, ein guter Durchschnitt, also ich kann es ja einfach mal jetzt von meiner Doktorandin sagen, das Thema, was ich meiner armen Doktorandin übertragen habe, was von mir damals ins Leben gerufen wurde, wo halt schon ultra viel Planung drinsteckte und so, deswegen habe ich das auch an eine Doktorandin abgegeben, weil ich selbst nicht mehr geschafft habe. Das hat jetzt alles in allem von 2014, also fast 10 Jahre gedauert. Ich war ja schon insgesamt. Bis ich es abgegeben habe, war ich schon 5 Jahre dran. Und das Ganze wurde verzögert durch diese Prozesse. Das Ganze wurde eben dadurch verzögert, dass Patienten gar nicht kamen. Wir hatten gar nicht das Aufkommen, wie wir es geplant hatten. Also wir haben 180 Patienten geplant und es kam maximal einer pro Woche in die Sprechstunde. Wenn überhaupt. Und wenn der nicht teilnehmen wollte, hat man Pech. So, ne? Also deswegen kann man es leider nicht so pauschal sagen. Aber je mehr man vorausschauend plant, desto besser ist es. Und ein anderes Projekt, was ich dann später mit meiner massiv erweiterten Erfahrung geplant habe für eine Doktorandin, wo ich genau wusste, worauf es kommt es an, und sie wollte dann noch irgendwie Follow-ups machen und war ganz engagiert und meinte, ah, dann können wir noch dies und das und das. Ich sage, nein, lass es. Du möchtest schnell einen Doktortitel machen. Wir machen jetzt diese 20 Patienten, die reichen statistisch aus. Wir machen das und das und das und das und das. Und siehe einer an, 2020, trotz Corona, heute hat sie ihre erste Publikation geschrieben. Also jetzt vor ein paar Monaten oder ein, zwei Monaten, und kann jetzt promovieren nach 3 Jahren. Und ich würde sagen, wenn man so gut vorbereitet ist, eine gute Betreuung hat, dann ist der Durchschnittswert zwischen 3 und 6 Jahre. Ungefähr. Ja.
Okay, ja.
Genau.
Auch mal gut, dass so eine Realisten oder realistischen Erfahrungswert zu haben, ne? Weil manche sagen ja dann, ach ja, den medizinischen Doktor, den hast du in einem halben Jahr oder so, aber ist dann eben
Ja,
meistens doch nicht
also
so.
genau, die gibt es natürlich, ne? Und wenn ich jetzt eine gute Datenmatrix hätte, die man mir vorlegt, ich würde so eine Arbeit innerhalb von einem halben Jahr schreiben können. Ich habe aber auch massiv Erfahrung. Ich weiß, wie ich Literatur recherchiere und aufbereite. Ich würde hier schnell die Literaturrecherche runterrattern, würde mir die Dinger zusammenschreiben, würde die Daten entsprechend aufbereiten. Fertig. Das geht. Aber wenn man Anfänger ist in der Wissenschaft und dann dazu noch arbeitet und so weiter, ne, es gibt viele Zeitfaktoren. Es ist nicht mal unbedingt das Thema an sich, was dann oft zu lange dauert, ne? Aber dann kommen noch zum Thema Publikationspromotion. Muss man sich auch gut überlegen. Denn das bedeutet, du musst die Promotion publiziert haben, vorher, bevor du den Titel kriegst. Und so ein Publikationsverfahren kann, wenn das Paper jetzt nicht ein völlig bahnbrechendes Ergebnis ist, bis zu 2 Jahre dauern. War übrigens bei mir auch der Fall. Also ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis das endlich irgendwo angenommen wurde. Weil es ein deutschsprachiges Thema war, das heißt, international war es nicht so beliebt.
Ging
Und das
mir
kann das Ganze auch
ähnlich,
noch mal verzögern. Ja,
ja.
siehst du?
Ich habe auch ewig gebraucht, bis das mal
Ja.
publiziert wurde, ja.
Ja.
Ja,
Genau.
okay. Okay, schon mal, also voll gute Impulse, schon mal so zu dem, überhaupt sich klar zu werden, welche Art von Arbeit möchte ich schreiben. Okay, wenn wir jetzt dann so, ja, angenommen, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, okay, ich will die und die Art Doktorarbeit machen. Wie hast du da Tipps dazu? Wie kann ich jetzt ein Thema und einen Betreuer oder eine Betreuerin finden? Also wie gehe ich da jetzt am besten ran?
Es hängt auch so ein bisschen davon ab, wo man ist, ne? Ist man Student oder Studentin oder ist man schon arbeitstätig? Also diese zwei Felder unterscheiden sich. Und wenn man an der Uni arbeitet, ist es natürlich auch nochmal einfacher, weil dann kann man den Professor fragen, der 30 Doktorarbeiten betreut, geben Sie mir doch bitte ein Thema. Wenn man jetzt aber in einem externen Haus arbeitet, da hatte ich jetzt auch gerade eine Doktorandin wieder. Das ist das Problem, dass die selten gerne genommen werden von externen, weil sie haben ja die ganzen Studis, die dann irgendwie die Themen abgreifen. Das heißt, für diese Gruppe von Ärztinnen ist es besonders schwer, ein Thema zu finden. Da muss man ein extrem gutes Motivationsschreiben schreiben, was irgendwie herausstellt, warum man jetzt diesen Titel noch im Nachhinein machen will und sich nicht vorher darum gekümmert hat. Deswegen so früh wie möglich anfangen. An der Uni hat man die Chance auf Themenbörsen. Die sind häufig aber auch so ein bisschen Rudis Resterampe. Das sind häufig so Themen, die dann nicht so unter der Hand weggehen, die manchmal auch einen Haken haben, aber nicht immer. Muss man halt gucken. Kann man sich dann auch mal zusammen angucken, so im Erstgespräch oder so habe ich das häufig, dass die dann sagen, guck mal, das und das, für was würdest du dich entscheiden? Und an der Uni hat man natürlich die Kontakte zu den Profs, ne? Also aus Vorlesungen, und dann sagen die ja häufig auch mal, ne, ich arbeite in der und der AG, und dann kann man diese AG auch einfach mal aufsuchen und sagen, hey, ich bin motiviert, wie sieht's aus? Also man muss sich nicht nur auf die Themenbörsen verlassen. Genau. Wir bauen jetzt gerade mit meiner Homepage eine Promotionsbörse auf. Da kann man sich auch eintragen schon in die Warteliste quasi. Und es wäre dann, die Bedingung wäre dann, dass man quasi eine Win-Win durch meinen Kurs ausgebildet, kann man dann diese ausgebildeten Doktoranden an die Unis vermitteln, auch wenn sie von extern kommen. Und die haben dann gleich Doktoranden, die auch wissen, wo es langläuft, wie man wo langläuft.
Cool, ja,
Genau, aber da sind wir jetzt
sehr
gerade
gut.
dabei, da zu expandieren und eben an die Unis ranzutreten.
Das klingt auch gut. Also auf
Ja.
jeden Fall dann bei der Desiree vorbeischauen, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau, bei mir war es damals auch so, ich hatte zuerst, glaube ich, einfach irgendwie verschiedene Profs angeschrieben, war dann zum Teil auch zu Gesprächen. Dann bin ich durch eine Freundin aufmerksam geworden auf ein Thema, wo, also hatte da eigentlich auch schon zugesagt, aber dann hat sich die Betreuung als nicht gut herausgewiesen. Dann habe ich zum Glück nochmal gewechselt, bevor es so richtig losging. Und da wurde ich dann auch durch einen Bekannten aufmerksam. Genau. Also das ist vielleicht auch ein Weg, ne? Wenn jemand anderes,
Ja.
ein Kommilitone oder eine Kommilitonin schon eine Arbeit hat, dass die dann mal oder er fragen kann, den Prof, ob es noch irgendwelche Themen gibt. Das wäre vielleicht auch
Ja.
gute Möglichkeit.
Unbedingt, also auch Facebook-Gruppen, ne? Facebook existiert ja noch. Und da gibt es ja auch oft diese Uni-Gruppen und da werden ja auch öfter mal durch die Kommilitonen, die schon dabei sind, auch nochmal Themenvorschläge publik gemacht. Dann, genau. Ja.
Cool. Ja, okay.
Und es gibt auch Stipendien manchmal, da kann man auch nochmal nach googeln. Auch so medizinische Stiftungen und so, die bieten auch häufiger mal so ein Thema an.
Cool, ja.
Genau.
Wie ist das jetzt, wie ist das aus deiner Erfahrung, wenn man jetzt sagt, boah, mich interessiert das und das Thema, dann wirklich ein Thema auch vorzuschlagen? Ist es auch oft erfolgreich oder ist es eher, läuft es aus deiner Erfahrung eher so, okay, es ist schon irgendein Thema da, das man dann eben nimmt, sozusagen?
Ich sag mal so, wenn man das macht und wirklich brennt für ein Thema, dann kann man das machen. Man muss sich eben bewusst sein, da wird sicherlich noch nichts für existieren, eben Ethikantrag, Datenschutz und so weiter. Das heißt, wenn man da wirklich für brennt, kann man das machen, aber muss sich eben über den Zeitrahmen bewusst sein. Dann muss der Doktor Vater oder die Doktor Mutter Interesse dran haben. Das heißt, alles in allem ist es natürlich einfacher, einen vorhandenen Schemenvorschlag zu haben. Aber wenn es jetzt wirklich ein Thema ist, was eine Forschungslücke decken würde, dann hat sicherlich auch der Betreuer da dran Interesse. Meistens wissen die nur mehr als wir. Das heißt, wir kommen häufig dann so hin, also ich meine es mit wir, die Doktorandinnen, so, ne, und kommen hin und sagen, mich würde hier interessieren, das und das. Und dann sagt der meist schon, weil die recherchieren den ganzen Tag irgendwelche Literatur. Ja, dazu gibt es da schon so viel, ne? Also das heißt, wenn man wirklich Interesse hat dafür, dann sollte man sich vorher selbst schon mal durch die Literatur forschen und mal gucken, gibt es da wirklich eine Lücke? Und wenn ja, klar, dann kann man planen, wie man das umsetzt. Ja. Ist aber seltener.
Gut. Okay. Ich hatte tatsächlich das Glück, also ich konnte, oder mein Doktorvater, der war da relativ offen und
Schön.
hat dann gemeinsam mit mir sozusagen das Thema also überlegt, ja,
Ja, das
genau.
ist toll. Das ist
Ja,
richtig schön.
ja, ja. Und da auch gleich zur nächsten Frage: Was ist aus deiner Sicht wichtiger, das Thema oder der Betreuer oder die Betreuerin?
Oh, das ist
Kann
eine schwierige
man.
Frage, weil ich finde schon beides wichtig. Ich bin auch der Meinung, eine Doktorarbeit dauert so lange, ich hätte mir niemals vorstellen können, in der Neurophysiologie zu promovieren. Also das wäre für mich der Horror gewesen. Da hätte die Betreuung noch so toll sein können, ja. Das Thema interessiert mich nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn man wenigstens ein Grundinteresse dafür aufbringen kann, ist die Betreuung tatsächlich noch mal etwas wichtiger und man kann sich eigentlich für jedes Thema interessieren, wenn man sich reinfuchst und dafür zum Experten macht. Ja, also so, wenn es 50-50, würde ich sagen 60-50. Also 60 Betreuer, 50 Thema.
Okay,
Genau.
ja. Also ich so aus meiner Perspektive jetzt rückblickend, weil ich ja zuerst auch schon diese andere Doktorarbeit hatte, wo ich dann gemerkt habe, boah, also die Betreuung, das passt ja gar nicht, wo ich am Anfang
Ja.
dann noch einen ganz anderen Eindruck hatte. Ich hätte, also aus meiner persönlichen Sicht hätte so im Nachhinein gesagt, boah, Betreuung ist schon, also wäre für mich nochmal das Wichtigere, weil das ist ja auch schwierig. Du hast irgendein Thema, das dich begeistert, aber der Betreuer meldet sich nicht oder antwortet dir nicht per Mail.
Ja.
Das ist natürlich auch blöd, ne?
Also Betreuung per se ist extrem wichtig. Also dazu habe ich nicht umsonst auch ein ganzes Kapitel in meinem Kurs, wie man das auch erkennt, schon ganz am Anfang. Ja, also mal so ein Tipp, wenn sich ein Betreuer schon 3 Wochen lang nicht auf eine E-Mail meldet, ob es überhaupt ein Thema gibt, man nochmal nachhaken muss und dann vielleicht kommt, ja, Sie können ja mal vorbeikommen, lass es. Ja, weil das wird so weitergehen. Ich habe jetzt gerade von, wer war denn das? Irgendein, ich weiß gar nicht, ein Bekannter von mir, der sich, ach nee, eine Bekannte aus der Notaufnahme, die ich da kennengelernt hatte, die meinte dann, sie hat mal in der Pathologie angefragt und hatte binnen einem Tag eine Antwort mit verschiedenen Themenvorschlägen. Ja, also es gibt da ganz unterschiedliche Einstellungen zu, wie viel Wert hat ein Doktorand oder eine Doktorandin auch in dieser AG, ja? Wie wertschätzend wird das Ganze eigentlich betrachtet? Ist es einfach nur ein Datenschufter oder ist es doch jemand, den man auf Augenhöhe sieht und als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter?
Voll gut.
Genau.
Hast du noch einen Tipp, wie man das von Anfang an merken kann? Also klar, die Zeit, bis wohin der Betreuer antwortet. Hast du noch sonst einen Tipp, wie man es erkennen kann, ob, ja, wie dann die
Also
Betreuung
definitiv,
sein wird?
ja, definitiv auch. kann man ja relativ schnell herausfinden, wie sehr derjenige oder diejenige für das Thema brennen. Also wenn es jetzt so ist, ja, Sie können ja hier, wir haben hier irgendwo in irgendeinem Schrank noch Daten, da können Sie ja mal gucken, was Sie da rausfinden können, ist das Interesse nicht hoch. Wenn jetzt aber jemand sagt, wissen Sie was, ich habe hier wirklich so eine gute Idee und wir haben jetzt das und das und das und der Plan steht, der Ethikantrag habe ich auch schon gemacht, ich brauche jetzt noch jemanden, der die und die Daten eingibt und so weiter. Also merkt ihr, hat der Betreuer oder die Betreuerin einen Plan? Gibt es schon einen konkreten Plan? Also ich frage halt auch, ich halte die Leute auch dazu an, Fragen zu stellen, kritische Fragen, ja. Können Sie mir den Ethikantrag mal zum Lesen geben? Da stehen so viele interessante Dinge drin, wenn man den schon hat. Oftmals ist es leider nämlich so, dass behauptet wird, es bestünde einer oder es würde behauptet, den macht jetzt bald jemand und am Ende gibt es den dann nicht. Und dann muss doch der Doktorand oder die Doktorandin den machen. Deswegen lasst euch den zeigen, ja. Eine engagierte Betreuung hat das schon.
Na gut, ja.
Oder genau, also ihr merkt ja recht schnell, brennt der oder diejenige für das Thema oder nicht. Und davon hängt es ab.
Ja, voll
Und
gut.
mein damaliger Doktorvater, dessen Arbeit ja jetzt die andere Doktorandin fertigstellt, der hat wirklich für dieses Thema gebrannt. Der wollte die Daten am liebsten gestern als heute haben. Aber da waren einfach so viele organisatorische Dinge dran, dass sich das halt in die Länge gezogen hat. Aber das lag auch per se nicht an meiner Betreuung, sondern eher an dieser Größe des Themas und wir haben jetzt wirklich ganz beeindruckende Daten auch. Das ist der Hammer, ja. Also wir haben quasi herausfinden können, dass eine deutlich höhere Prävalenz von frühkindlichen Geschehnissen dafür sorgt, dass wahrscheinlich die Leute signifikant mehr rheumatische Erkrankungen entwickeln, ja. Also dass das einen Beitrag dazu leisten kann. Und das haben wir halt jetzt über die 6 Jahre herausgefunden. Genau.
Spannend, ja,
Und dann lohnt
wow.
sich das Engagement auch, ne?
Das ist dann cool,
Genau.
ja, wenn was
Ja.
rauskommt dabei, ja,
Ja.
cool.
Genau.
Ja, cool. Noch eine Frage zum Thema Betreuer. Wenn man jetzt schon mittendrin ist in der Doktorarbeit, ja, und dann halt erst merkt, oh shit, okay, irgendwie läuft es nicht so, es braucht ewig, bis er oder sie mir antwortet. Hast du dann, oder bei einer Freundin von mir war es zum Beispiel auch so, sie hatte alle Daten, alles gesammelt, musste die eigentlich nur noch, und eine klinische Studie gemacht, musste eigentlich nur noch die Daten auswerten und halt die Arbeit schreiben und hat dann einfach, ja, nur blöde Kommentare bekommen oder halt nicht die Unterstützung, die sie gebraucht hätte. Hast du da Tipps, wie kann man da ja, dranbleiben oder mit umgehen, wenn die Betreuung einfach nicht passt.
Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich selbst erstmal zum Experten in der Wissenschaft macht. Wenn man das macht und eigentlich einen Plan hat von dem, was man tun muss, was man wissen muss, welchen Plan man mit den Daten hat und so weiter, dann reduzieren sich schon mal drastisch die Fragen an die Betreuung. So, das heißt aber nicht, dass man die nicht nerven soll, um Gottes Willen, sondern das heißt, dass man deutlich selbstbewusster auch auftreten kann, wenn man konkrete Fragen hat und nicht zum Beispiel, soll ich jetzt eigentlich ein Literaturprogramm nutzen oder nicht? Und so, ne? Also, dass man so generelle Fragen schon mal alle ausmerzt und sagt, okay, ich habe einen Plan von Wissenschaft, ich weiß, wie das funktioniert, aber ich brauche jetzt Hilfe dabei, wie wollen wir das Modell aufstellen? Sollen wir den und den Parameter reinnehmen oder nicht? Ne? Das sind ja Sachen, die muss man konstruktiv besprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man eben nicht das kleine Mäuschen mehr ist, die nicht mal weiß, wie man Literaturrecherche macht, sondern eben wirklich selbstbewusst auftreten kann und sagen, ich habe jetzt hier alles gebahnt, dann bin ich immer dafür, dass man. Also erstens, wenn es jetzt noch nicht so ganz zerschlagen ist, sondern wir haben eher eine unregelmäßige Betreuung, sagen wir mal, fangen wir mit dem soften Beispiel an, dann ist es ganz, ganz toll, gerade so ein bisschen bei zerstreuter Betreuung, die viel um die Ohren hat, PowerPoints vorbereiten. Pass auf, ich brauche jetzt einen Zoom-Meeting-Termin, da möchte ich dir innerhalb von einer halben Stunde alles vorstellen, was habe ich bisher und was brauche ich. So. Keine langen E-Mails, die werden eh nicht richtig gelesen, sondern sagen, ich bitte oder von mir aus über die Sekretärin, ja, einen Zoom-Termin vereinbaren oder halt auch einen persönlichen Termin, Laptop mitnehmen und sagen, so, pass auf, so habe ich es auch mit meinen Doktoranden gehandhabt, sagt, macht mir eine PowerPoint fertig, zeigt mir schon mal ein paar Abbildungen, wenn ihr was schon ausgewertet habt oder nicht. Und dann gucken wir, was ihr braucht. So, oder was du brauchst in dem Fall. Also das ist eine Strategie, um zu sagen, ich habe hier eine PowerPoint, die dauert 10 Minuten und dann haben wir alle Fragen geklärt. Das mögen die sehr, Betreuer. Die andere Variante, wenn man jetzt wirklich total irgendwie nur doofe Kommentare kriegt, dann würde ich persönliche Gespräche suchen, sofern, ja, es ist halt, ich hätte mittlerweile überhaupt keine Angst mehr, mich mit irgendwem zusammenzusetzen, weil ich mir denke, was soll er oder meistens sind es ja doch tatsächlich Männer, obwohl nicht immer, Frauen können auch sehr, sehr bissig sein, gerade in solchen Positionen. Aber was soll denn passieren? Am Ende, wenn ich selbst mit mir im Reinen bin und weiß, okay, ich habe in meiner Macht Stehende getan. Ich bin kein völliger Dummy, was jetzt irgendwie Wissenschaft angeht. Dann setze ich mich hin und sage, passen Sie auf, wir müssen jetzt miteinander sprechen. Ich komme sonst nicht weiter. Sie wollen doch auch, dass ich publiziere oder was weiß ich. Und lassen Sie uns jetzt hier konstruktiv bitte das besprechen. Wenn das gar nicht mehr geht und wirklich die Gefahr besteht, dass man abbricht aus Frust, bevor man das tut, will ich auf jeden Fall die Ombudspersonen einschalten. Die gibt es ja an den Universitäten. Man hat einen Promotionsvertrag. Man ist
Wie war
eigentlich,
der Begriff?
ja,
Was?
ich sag's nochmal,
Ja.
Ombudsmänner oder
Aha.
Ombudsfrauen. Das sind neutrale Personen, die dafür auserkoren wurden, genau in solchen Promotionsstreitigkeiten zu schlichten. Das würde ich aber nicht machen, wenn der Betreuer mal 5 Wochen nicht antwortet, weil das könnte sehr auf Granit stoßen und vor allen Dingen das Verhältnis noch verschlechtern. Wenn man aber eh davor ist, abzubrechen, weil man so die Schnauze voll hat, dann kann man auch sagen, ich probiere es jetzt nochmal über eine Ombudsperson. Ich habe ja immerhin diesen Vertrag und soll fertig werden. Und vielleicht regelt sich das ja alles. Ich kann nur sagen, oftmals sind es Missverständnisse, Fehlkommunikation. Das heißt, wirklich mal über die Sekretärin gehen und fragen, was ist denn mit demjenigen? Ist der vielleicht krank oder keine Ahnung? Einfach mal nachhaken. Ja, und nicht immer hoffen, dass jemand antwortet. Ich habe mit meinen Doktoranden eigentlich das Agreement gehabt, dass wenn ich innerhalb von einer Woche nicht antworte, dass die einen freundlichen Reminder schreiben dürfen und sagen, hey, E-Mail gelesen, und meistens war dann, oh nein, ja, habe ich, aber ich habe es völlig verpeilt. So, ne, Entschuldigung. Das habe ich von vornherein mit denen vereinbart.
Sehr gut.
Und wir haben sowieso WhatsApp-Kontakt gehabt. Also das ist auch einfacher. Aber das macht nicht jeder und das muss man auch nicht tun. Ja, also genau.
Ja, voll gute Tipps. Danke. Ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, also an
Ombudskassen.
der Charité gibt es auf jeden Fall. Ich
Okay.
kann nicht sagen, ob es überall gibt, aber ich glaube ja, ehrlich
Aha.
gesagt, es gibt
Ach,
so
spannend.
Personen.
Okay. Ja. Cool.
Genau.
Okay. Cool. Ja, dann können wir mal so weiter zum nächsten Thema. Hast du da vielleicht Tipps? Es ist ja gerade, oder wenn man es jetzt im Studium schon anfängt oder gerade ja dann, wenn man schon arbeitet, ist es ja nochmal ja, ordentlich ein Pensum, wenn man dann nebenbei noch eine Doktorarbeit macht. Hast du da Empfehlungen? Also wie kann man das schaffen, das alles zeitlich unterzukriegen? Würdest du im Studium zum Beispiel, würdest du empfehlen, Freisemester zu nehmen? Und später in der Arbeit hast du da irgendwie Tipps, wie man das nebenher dann wirklich auch noch fertig und gebacken kriegt?
Wir fangen mal mit dem Studium an. Diese Freisemester-Diskussion ist auch immer so eine Frage, ne, und hängt total vom Thema ab. Wenn es eine begrenzte Zeit gibt, in der ein Experiment zur Verfügung steht und was man jeden Tag machen muss, dann lohnt sich ein Freisemester. Ein Freisemester lohnt sich auch, wenn man sagt, ich will jetzt wirklich mal hintereinander weg vorhandene Daten auswerten. Hätte ich ein Freisemester genommen, weil ich mir denke, dann kann ich mehr Patienten irgendwie befragen, hätte ich doof dagesessen, weil gar keine Patienten da waren. Das heißt, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, ein Freisemester zu nehmen, wenn man wirklich entweder die Daten hat oder Experimente jeden Tag machen muss und da womöglich noch am Wochenende irgendwelche Sachen bebrüten muss. Dann lohnt es sich für diese Zeit. Ansonsten würde ich sagen, kriegt man es neben dem Studium locker so hin. Während der Arbeitszeit ist das natürlich schwierig und tatsächlich habe ich damals mein erstes Stellenangebot nach dem PJ, was in einem Krankenhaus war, wo ich dann später hingewechselt bin, wieder abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich werde sonst mit meiner Doktorarbeit nicht fertig in 100%. Ich hätte ja in die Charité gemusst, hätte die Patienten befragen müssen, also habe ich gesagt, ich fange dort an zu arbeiten, wo ich Doktorarbeit mache. Dann bin ich in der Rheumatologie gelandet, weil ich es eh spannend fand und habe da eben die ersten 3 Jahre meiner Facharztausbildung verbracht und konnte trotzdem nicht meine Patienten befragen, weil ich nämlich parallel in einer anderen drittmittelgeförderten Studie Daten erheben musste, über die ich bezahlt wurde. Das heißt, am Ende habe ich selbst da meine Daten nicht fertig bekommen, habe das ja dann an eine Doktorandin übertragen und habe eine retrospektive Analyse gemacht. Die habe ich aber auch neben 100% Arbeit gemacht. So. Und da heißt es Prioritäten setzen. Wenn man im Schichtsystem arbeitet, ist der Vorteil, dass man immer zum Beispiel Vormittage auch zur Verfügung hat. Wenn man Kinder hat, sind diese Vormittage ja eigentlich auch oft frei, weil natürlich die Kinder in Kita oder Schule sind. Wenn man jetzt 80-Stunden-Wochen hat, weil man irgendwie in der Onkologie auf der Station arbeitet, so wie ich es auch schon hatte, dann ist es natürlich schwierig, aber dann sollte man sich zumindest irgendwie kleine Steps vornehmen und sagen, man nimmt 2 Wochenendtage im Monat und arbeitet dort wenigstens mal 6 Stunden an der Doktorarbeit, damit es einfach nicht komplett einreißt. Ich betreue ja auch Doktorandinnen mit dem Premium-Paket, wo sie 6 Einzelcoachings mit mir haben, den Kurs und noch 1000 andere Sachen, unter anderem WhatsApp-Support von mir. Und in diesem Paket habe ich jetzt gerade eine in Betreuung, die mir mit mir Freitag ein kurzes Meeting hatte und dann haben wir alles gebahnt und nochmal über die Daten geschaut und so. Und dann hat sie mir jetzt heute geschrieben, Mensch, ich bin ganz motiviert, ich werde mir jetzt mal einen Plan machen, wie es weitergehen soll. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich, ich würde mir zum Beispiel monatliche Pläne machen und sagen, was möchte ich in diesem Monat schaffen und dabei kleine Ziele setzen. Mein Gott, ob es jetzt, gerade wenn man arbeitet, 4 oder 5 Jahre dauert, ja, ist ja am Ende egal. Viel wichtiger ist ja, dass man noch trotzdem eine Work-Life-Balance hat, weil sonst wird es halt nichts. Ne? Das heißt, ich würde zum Beispiel, also jetzt ihr habe ich empfohlen, mach für den Juli, versuch da deine Datenmatrix so aufzureinigen, dass wir die gut statistisch auswerten können. Also ich nicht, aber sie. Und ich habe ihr zum Beispiel jetzt die Inputs gegeben in dem Coaching, wie sie die Daten verbessern könnte, zum Beispiel die Variablen besser benennen und da fixieren und so weiter und so fort. Das macht sie jetzt, setzt sie um, ist ihr Juli-Plan und dann geht es weiter. Ne? Und dann geht es weiter mit Literaturrecherche. Und da auch immer aufsplitten in kleinere Steps. Also bei der Literaturrecherche kann man so gut auch splitten in zum Beispiel, ich lese jetzt an einem Wochenende nur mal, selektiere ich alle Abstracts, die ich mir rausgesucht habe und gucke, welche Studien würden überhaupt in Frage kommen, ohne in die Tiefe zu gehen. Und beim nächsten Mal nehme ich mir vor, an dem Tag 5 Paper durchzuarbeiten und die Hauptaussagen zusammenzufassen. Realistisch bleiben. Dann hat man nämlich auch nicht diese Misserfolge. Und ja, zwischendurch gibt es dann halt eben die Möglichkeit, wenn sie bei mir in der Betreuung ist, dann eben mit mir zu gucken, wie geht's weiter, wo kann ich dich unterstützen? Und dann hat man auch mal diese Deadlines, ne? Also ein bisschen Zeitdruck ist auch wichtig, dann geht es auch besser.
Guter Punkt, ja. Ich glaube, wenn man zu nette Doktorväter oder Mütter haben, die so gar kein Zeitlimit oder so setzen, dann
Ja.
ist sich ewig hinziehen, ne? Und dümpelt mal einfach
Ja.
nur so vor sich hin.
Genau.
Ja, das kann schon auch helfen, ja. Ja, voll gute Tipps. Sehr cool.
Freut mich.
Genau, dann vielleicht noch so, ne, wir könnten jetzt noch Stunden reden, aber jetzt vielleicht noch aus der praktischen Umsetzung dann ein Thema rausgegriffen, so das Thema Statistik. Das ist ja für viele, glaube ich, ein Graus. Und im Medizinstudium lernen wir das ja auch irgendwie nicht so wirklich in der Tiefe, vielleicht so ein bisschen in Epidemiologie, aber genau, hast du da ein Tipp, wie kann man da rangehen, ja, an die Auswertung, an die Statistik, wenn man davor noch nie einen Plan davon hatte?
Also, natürlich ist es so, ich bin auch keine Statistikerin und mache aber das meiste selber, weil in der Medizin und gerade in Doktorarbeiten sind die Statistiken nicht so komplex, wie es eigentlich immer scheint. Man hat häufig T-Tests, man hat entweder also T-Tests oder die Äquivalente für nicht normal verteilte Daten. Man hat eine deskriptive Statistik, dessen Anspruch es auch sein sollte, diese selber zu machen. Und man hat dann in der Regel entweder irgendwelche linearen Korrelationen oder man hat multiple Regressionsmodelle, wo man eben auch noch mal so ein bisschen von der klinischen Seite eben gucken muss, was könnte rein, was nicht. Und wie gehe ich das Ganze an? Also mein Coaches empfehle ich immer, dass die Basis des Ganzen, bevor man sich auch Statistikhilfe sucht, was ja völlig legitim ist, die Basis ist eine gute Datenmatrix. Je aufbereiteter, je bereinigter, je klarer die Datenmatrix ist, je mehr man von seinen eigenen Variablen weiß, was man damit eigentlich anfangen will. Also jede Variable hinterfragen, brauche ich die eigentlich? Wenn ja, wie könnte man sie auswerten? Was steht da eigentlich in den Zellen drin? Stehen da irgendwelche Tastenkombinationen drin oder stehen da vielleicht Reihenzahlen drin? Weil das Problem ist, oft stehen dann da irgendwelche ICD-Codes mit Semikolons und so. Das kann man nicht auswerten am Ende. Die kann man rausschmeißen. Was man aber machen kann, ist, man kann sich neben diese ICD-Codes eine Spalte machen und sagen, ich übersetze das jetzt mal in Diagnose 1 bis 5, kodiere mir das und sage, okay, ICD-Code XYZ ist Diagnose 1 und Diagnose 1 ist im Schlüssel Herzinsuffizienz. Und plötzlich kann man die Diagnosen nämlich auch auswerten. Wenn der Statistiker oder die Statistikerin aber solch eine Datenmatrix kriegt, wo nur diese ICD-Codes drinstehen, dann kann der vielleicht irgendwie sagen, ja, es gibt 15 mal ICD-5, aber wenn ein Semikolon fehlt, dann wird diese eine Diagnose vielleicht sogar nicht in die Herzinsuffizienz reingerechnet, weil was fehlt, ne? Also je reiner, desto leichter ist die Statistik. Dann je klarer das klinische Verständnis über die eigenen Daten, also was will ich damit erreichen, was macht diese Krankheit, was könnten da für Risikofaktoren bestehen, also Stichwort frühe Literaturrecherche, was haben die anderen gemacht, desto besser kann ich auf die Statistik zugehen und sagen, passt auf, ich habe den und den Plan, ich möchte die und die Forschungslücke schließen, ich möchte wissen, ob die Schuhgröße der Patienten in dem und dem Setting damit korreliert. Und dann fragt die Statistik, und warum? Naja, aus dem und dem Grund. Weil die Statistik könnte dir nämlich auch sagen, wenn du nichts sagst und du sagst, hier, werte mal aus, und dann sagt die Statistik, wir haben was ganz Tolles rausgefunden, die Schuhgröße ist signifikant kleiner in der und der Gruppe, und ihr sagt, ja, und jetzt? Was hat es mit meiner Herzinsuffizienz zu tun? Ja, vielleicht hat es da sogar noch Sinn, weil die mehr Ödeme haben, aber weißt du, wie ich meine? Also, es muss ja auch einen klinischen Sinn ergeben. Das heißt, je mehr du Ahnung hast von deinem Thema, je mehr du weißt, was andere gemacht haben, desto besser kannst du auf die Statistik zugehen. Und dann empfehle ich ganz klar einen Kurs für deskriptive Statistik, wenn man noch so gar keine Ahnung hatte. Ansonsten kann man sich die paar Sachen, die man machen muss, also sprich Mittelwerte errechnen, Mediane errechnen, Kreuztabellen erstellen, das kriegt man auch selber hin auf eigene Faust. Ich habe ein bisschen was in meinem Kurs drin zu den wichtigsten Werten, die man so kennen muss, auch für das Lesen von Studien. Weil es ist ja auch wichtig, wie gehe ich damit zum Odds-Ratio um? Was bedeutet das denn interpretiert? Wie gehe ich mit einem relativen und einem absoluten Risiko um? Wie gehe ich mit Prävalenz und Inzidenz um? Weil das zählt ja dann auch für meine eigene Arbeit. Und dann ist die Statistik am Ende gar nicht mehr so schwer. Ich gebe dann ich sage mal, das Feintuning macht dann bei uns auch immer eine Statistikberatung, wo man dann sagt, okay, mach uns jetzt mal bitte ein multiples Regressionsmodell und wir gucken jetzt mal, weil da muss man da irgendwo reinnehmen und rausnehmen und so. Und da habe ich auch keine Lust, mich mit zu beschäftigen, muss ich ehrlich sagen. Ich empfehle immer meine Kollegin Magdalene Ortmann, mit der kooperiere ich auch. Die ist nämlich Statistikerin für Mediziner, die hat lange an der Uni gearbeitet als Psychologin und Statistikerin. Und die kennt sich auch in dem Metier Medizin gut aus, weil wenn ihr das zu irgendeinem Statistiker gibt, der sich eigentlich mit soziodemografischen oder soziologischen Daten gut auskennt, dann kennt ihr diese Kniffe in der Medizin nicht. Deswegen guckt bei der Statistikberatung, ob ihr die Biometrie der Uni, ob ihr der vertrauen wollt oder halt der externen Statistikberatung.
Ja. Und
Genau.
weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, oft gibt es aber auch an der Uni die Möglichkeit, oder?
Es gibt
Oder
sogar
sogar
für
immer vielleicht.
Studis, genau, gibt es sogar kostenfrei. Also meine Schwester jetzt zum Beispiel, die hat sich zweimal jetzt kostenfrei beraten lassen und ihre kurzen Fragen klären können. Die deskriptive Statistik hat sie natürlich auch selber gemacht. Und ja, dann geht es auch. Also unbedingt in der Biometrie der Universität nachfragen erstmal.
Sehr
Genau.
guter Tipp. Sehr gut, okay. Dann vielleicht zum Abschluss jetzt noch eine Frage. Wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, Thema Motivation. Ja, wenn man dann vielleicht alles gesammelt hat, alle Daten und es eigentlich nur noch ums Schreiben geht. Hast du da Tipps, wie kann man sich da motivieren, dran zu bleiben oder es regelmäßig zu machen? Du hast vorhin schon so Pläne machen, ne? Monatliche Pläne. Hast du sonst noch einen Tipp, dass es nicht einfach irgendwie jahrelang dahin dümpelt und man nie zu einem Ende kommt?
Ja, also ich glaube, diese monatlichen Pläne und kleine Teilschritte sind so das Wichtigste. Wenn man mit meinem Kurs zum Beispiel arbeitet, merkt man auch, wie viel man sich eigentlich während dieser Bearbeitung des Kurses, man kann sich zum Beispiel auch vornehmen, ein Modul zu bearbeiten. Ja, wenn man jetzt den Kurs schon nutzt, dann kann man sagen, okay, ich bearbeite jetzt in dem Monat nur Modul 3 und erarbeite alle Aufgaben, die diese mir da stellt. Und plötzlich hast du deinen ganzen Methodikteil fertig, weil du sagst, oh, heute habe ich nur mal mein Kollektiv beschrieben. Wer sind denn das eigentlich? Wo kommen die her? Was machen die? Welche Fragebögen kriegen die? Und plötzlich hast du deinen halben Methodikteil. So, ne? Also klar, das ist eine Motivation sicherlich. Dann, wenn man den Kurs nicht nutzt, dann sollte man sich gegebenenfalls zum Coworking verabreden. Das ist auch nochmal, finde ich, ganz schön. Also wir bieten auch tatsächlich für die Externen, die nicht den Kurs nutzen, Coworking-Sessions für einen ganz kleinen Preis an. Da können sie teilnehmen einmal im Monat, dass man zumindest das nutzt. Und ansonsten finde ich das immer so schwer, warum die Motivation eigentlich so schwer fällt, abgesehen mal davon, wenn man einfach fix und fertig ist von der Arbeit, weil gerade das Auswerten der Daten und dann halt das Zusammenschreiben macht mir persönlich halt auch immer total Spaß. Also alle, die immer irgendwie bei mir im Coaching waren, waren danach immer so, okay, jetzt habe ich wieder Spaß, weil ich einfach die so mitreißen konnte. Und ich denke mir so, wow, wie cool ist denn das? Wir können jetzt mal gucken, wer ist jetzt mit wem und wir können die vergleichen und so. Und dann ist es so, wenn man einmal eine Literaturrecherche wirklich nachhaltig gemacht hat, dann fällt es auch nicht mehr schwer, kleine Stücke der Einleitung zu schreiben. Und ganz wichtig ist auch, den Tipp kann ich immer wieder geben, strukturiert euch das Word-Dokument, was ihr vorhabt, abzugeben, schon vor und arbeitet da
Oh ja.
drinnen. Ja, das heißt, ihr formatiert euch das vor und strukturiert es euch vor im Sinne eines Regals, was ihr dann nach und nach mit Inhalten befüllt. Und bevor ihr eine Literaturrecherche anfangt, habt ihr ja schon irgendwie einen Plan von dem, was ihr tun wollt. Und wenn wir es jetzt zum Beispiel an meinem Thema mal entlanghangeln, was ich damals hatte, dann würde man ja zuerst über die Rheumatoide Arthritis oder die Rheumaerkrankung reden, über deren Pathophysiologie und so weiter. Und das kann man sich alles in kleinen Teilüberschriften schon in den Einleitungsteil tun. Und dann kann man auch sagen, ich bearbeite jeden Monat eine Teilüberschrift. So, ne? Und wenn man dieses Dokument dann wachsen sieht, dann motiviert es, ist wie mit der Gewichtsabnahme. Wenn man plötzlich ein Kilo verloren hat, motiviert man sich doch nochmal ein Kilo mehr zu verlieren. So, ne? Und es muss nur einmal ins Rollen kommen und es kommt meistens, wenn man zumindest schon mal dieses blöde Word-Dokument anlegt und nicht alles in tausend verschiedenen Ordnern irgendwo abspeichert.
Ja, finde ich
Ja.
einen sehr guten Tipp. Also das hat mir auch voll geholfen, da ja von Anfang an irgendwie strukturiert das anzugehen und wie du sagst, nicht irgendwie alles reingeklatscht zu haben in ein Word-Dokument ohne Struktur und ja,
Ja,
also
genau.
sehr
Auch wirklich,
gut.
dass es hübsch aussieht. Das Auge ist ja auch mit. Ne, wenn man schon merkt, wow, da steht ja irgendwie schon die halbe Doktorarbeit und jetzt muss das nur noch da rein, ist es viel einfacher. Das ist nicht umsonst. Tatsächlich, mein Online-Kurs hat 9 Module und im dritten Modul geht es schon ums Word-Dokument, weil genau das nämlich den roten Faden bahnt. Und da geht es auch darum, was braucht ihr fürs Word-Dokument und so weiter, bevor ihr dann am Ende mir bitte diese Dokumente schickt und ich die dann formatieren darf, weil alles drunter und drüber geht. Sondern das ist auch so eine Sache. Ihr gebt da massig viel Geld aus, damit ich für 180 € die Stunde dann da euer Word-Dokument wieder hinbiege. Das muss nicht sein, wenn man präventiv, also Prävention ist das Stichwort, würde ich sagen.
Ja, voll gut. Und es ist
Genau.
auch schon mal ganz motivierend, wenn man sieht, alleine nachdem man es ja formatiert hat, ist das Ding manchmal schon 10 Seiten lang. Man denkt so, ach
Ja,
ja, ich habe schon 10 Seiten.
jetzt habe ich schon was.
Obwohl
Genau.
eigentlich noch gar nichts wirklich geschrieben ist, ne?
Ja. Ja, aber der rote Faden, der ist wichtiger, als man denkt. Und wenn man den schon hat und daraus 10 Seiten entstehen durch diese ganzen Überschriften, die man kreiert, sowohl für Ergebnisteil als auch Methodik und Diskussion. Und da möchte ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Eigentlich solltet ihr euer Ziel schon kennen, bevor ihr überhaupt ein Wort schreibt. Das heißt, euer Endergebnis kennt ihr. Ob das dann rauskommt oder nicht, ist die andere Sache. Stichwort Studienhypothese. Ich würde niemals eine Doktorarbeit beginnen, wenn die Studienhypothese nicht mindestens halb vorformuliert ist. Also sprich, können Depressionen rheumatische Erkrankungen auslösen? Das war am Ende nicht unsere Hypothese, sondern eher viel, viel detaillierter, aber wir haben zumindest einen Plan gehabt. Das heißt, mein Ergebnis sollte eigentlich sein, ich habe Patienten befragt, diese Patienten hatten erhöhte Depressionswerte und die hatten häufiger Rheuma als kein Rheuma. So, ne? Und das ist am Ende mein Ergebnis. Ob das dann ja oder nein lautet, das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber kennt euer Endergebnis. Da hat man sich auch schon ganz viel Zeit gespart.
Voll gut. Und wie so ein Ziel, ne, oder eine Richtung, wo es hingeht. Also dann zu
Ja.
gucken, okay, stimmt jetzt die These oder nicht, als irgendwie einfach loszuschreiben und gar nicht zu wissen.
Ja,
Keine
genau.
Ahnung, wo bin ich
Ich,
überhaupt drauf raus, ja.
genau. Das ist ja im Endeffekt wie bei der medizinischen Behandlung. Ich gebe ja nicht Furo ins Blaue, sondern weil ich weiß, Furo wird die Ödeme reduzieren und mein Ziel ist es, die Herzlast, also die Herzpumpleistung zu verbessern, dadurch dem Patienten die Ödeme zu nehmen. Und ja, ich mache es ja nicht einfach so, sondern ich habe ja ein Ziel. Ich habe alles, was ich tue, hat ein Ziel, nur die Doktorarbeit oft nicht. Ne? Und das ist eigentlich schade.
Ja, nochmal sehr, sehr guter Hinweis so zum Abschluss, ja. Du hattest ja jetzt auch schon öfter erwähnt, dass du einen Kurs hast und auch andere Angebote. Magst du jetzt nochmal erzählen, wo findet man dich? Und genau, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, ich will gern mehr von dir wissen oder enger mit dir zusammenarbeiten.
Ja, also mich findet man erstens auf Instagram, wenn man alles ist ein bisschen lang, der Name, aber ich habe halt Step by Step zum Dr. Med mit lauter Unterstrichen. Es gibt noch mein altes Profil, das ist aber nicht mehr aktuell, das kriege ich irgendwie nicht gelöscht. Da verbreite ich auch immer viel Wissen, also versuche da kostenfreie Posts zu machen. Ich habe einen eigenen Podcast, wo ich auch einfach Dinge erkläre, die zur Doktorarbeit gehören. Wie schreibe ich eine Einleitung? Jetzt kommt noch, wie schreibe ich Ergebnisteil und so weiter. Also der ist auch kostenfrei und alle kostenpflichtigen Angebote findet man halt auch auf meiner Homepage, Step by Step zum Dr. Med, alles klein geschrieben zusammen.de. Und da habe ich halt diesen besagten Online-Kurs. Ich rede ja deshalb dafür, so viel davon, weil er halt wirklich von vorne bis hinten genau das beinhaltet, was ich jetzt hier auch so ein bisschen auch angedeutet habe. Ne? Es ist einfach das, man kann sich das überall zusammenlesen, aber ich war dafür zu faul und bin deswegen gegen 50 Wände gerannt, weil ich keine Lust hatte, mir irgendwelche Strobe-Leitlinien und dann noch Statistik. Statistik für Dummy war das einzige Buch, was ich gelesen habe. Ansonsten war alles andere tatsächlich immer einmal gegen die Wand gelaufen, von der Betreuung gesagt bekommen, wie es richtig geht und dann ging's so, ne? Learning by doing. Aber es ist halt leichter, wenn man gleich mit so einem System startet. Ja. Und ja, ich coache halt auch 1:1. Also Disputationscoaching habe ich noch im Angebot. Das ist ja für viele noch nicht relevant, aber einige haben es schon in Anspruch genommen. Und ja, biete da verschiedene Pakete. Aber ich biete auch die Chance eines kostenfreien Erstgesprächs. Das heißt, da kann man auf mich zukommen mit dem Anliegen, das man hat, und ich suche dann meist das Beste für den oder diejenige aus. Was heißt meist? Immer. Aber es gibt nur ganz wenige, denen ich gar nicht helfen kann. Das sind oft Leute, die noch gar kein Thema haben, wo ich dann sage, naja, bevor du gar keinen Themenausblick hast, lohnt es sich jetzt vielleicht auch nicht, das große Paket zu kaufen. So, ne, das mache ich nicht. Genau.
Gut. Die Links packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Da könnt ihr dann genau mal schauen, wenn ihr Interesse dran habt. Ja, vielen lieben Dank dir für die ganzen Einblicke und Tipps. Gibt es jetzt so zum Abschluss noch irgendwas, was du noch nicht gesagt hattest, was du noch gerne loswerden würdest?
Ich habe ja, glaube ich, schon sehr, sehr viel gesagt. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, Wissenschaft sollte was Schönes sein und es sollte Spaß machen, auch wenn die Ergebnisse vielleicht gar nicht dann so bahnbrechend sind. Es geht ja um den, ich finde auch so ein bisschen, der Weg ist das Ziel, also sprich die Datenauswertung und so weiter und das Ganze dann in den wissenschaftlichen Kontext zu setzen. Es sollte Spaß machen, deswegen sucht euch ein Thema, was euch wirklich interessiert und dann habt ihr einen tollen Beitrag geleistet für die Forschung und auch für eure Patienten später. Und ja, es schadet auf keinen Fall, eine Doktorarbeit zu machen, auch wenn man sie definitiv nicht braucht. Also nicht fürs Arztleben, aber manche halt schon, ne? Wenn sie sagen, eine Praxis und dann ist da das Schild leer und die Patienten checken ja nicht, dass man deswegen kein schlechterer Arzt ist. Also maximal ein Müh, wenn man nicht evidenzbasiert arbeiten könnte. Aber wenn man das kann, obwohl man keinen Doktortitel hat, dann ist man ja kein schlechterer Arzt oder Ärztin. Und deswegen sage ich immer, überlegt euch gut. Aber wenn ihr es macht, dann committet euch damit und dann haut halt rein. Sonst wird es nichts.
Ja, okay, super. Danke dir für die tollen Tipps und für die abschließenden Worte. Schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn sie dir geholfen hat, dann schick die Folge auch super gern an deine Kommilitoninnen oder Kommilitonen weiter. Schick einfach den Link über WhatsApp zum Beispiel weiter. Dann können auch deine Freundinnen und Freunde davon profitieren. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und sag einfach mal bis bald, deine Felicitas.